Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
Ein Tumor in der Bauchspeicheldrüse muss nicht unbedingt Bauchspeicheldrüsenkrebs sein. Es gibt auch verschiedene andere Tumore und Zysten, die weitaus seltener auftreten und zum Glück in der Regel auch nicht so lebensbedrohlich sind. Über neuroendokrine Tumore und zystische Neoplasien der Bauchspeicheldrüse spreche ich jetzt mit Professor Tobias Keck. Er ist Direktor der Klinik für Chirurgie im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck. Herr Professor Keck, wie selten sind denn diese seltenen Tumore der Bauchspeicheldrüse?
Man muss, glaube ich, hier gut differenzieren zwischen den zystischen Neoplasien, die Sie erwähnt hatten, zum einen und den neuroendokrinen Tumoren zum anderen. Die neuroendokrinen Tumoren, also Tumore, die letztendlich aus hormonproduzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse entstehen, die sind wirklich sehr, sehr selten, haben aber zum Teil große Auswirkungen und schwerwiegende Symptome. Die zystischen Neoplasien, die sind ebenfalls recht selten, aber treten aufgrund von Zufallsdiagnostik sehr häufig mittlerweile auf, sodass wir häufig damit konfrontiert werden.
Zufallsdiagnostik, das Stichwort ist schon gefallen. Was bedeutet denn diese Seltenheit dieser Tumore für die Chance, sie aufzuspüren?
Also die zystischen Neoplasien fallen häufig im Rahmen von Routine-Diagnostik auf. Das heißt, ein Patient hat zum Beispiel Rückenschmerzen, bekommt ein MRT und es fällt eine zystische Veränderung der Bauchspeicheldrüse auf. Und häufig wissen die behandelnden Ärzte dann nicht so genau, wie ist das zu werten? Ist das schwerwiegend? Hat das schwerwiegende Folgen? Muss dem Ganzen nachgegangen werden? Die hormonproduzierenden neuroendokrinen Tumore fallen häufig mit sehr starken Symptomen auf. So zum Beispiel insulinproduzierende Tumoren mit Unterzuckerung bis hin zum Kollaps, gastrinproduzierende Tumoren mit Magengeschwüren. Also das ist sehr unterschiedlich zwischen beiden Entitäten.
Welche Untersuchungen sind denn dann erforderlich, um so einen Verdacht genauer einzugrenzen?
Also am Anfang der Untersuchung steht immer eine gute Schnittbildgebung. Das ist idealerweise ein MRT, nicht ganz so günstig vielleicht ein CT. Und wenn es sich wirklich um hormonproduzierende Tumoren handelt, häufig noch eine spezielle Hormonbildgebung, zum Beispiel ein PET-CT oder noch spezifischere molekulare Bildgebungsverfahren. Oder dann eben auch Laboruntersuchungen, wenn es sich um diese seltenen hormonproduzierenden Tumoren handelt. Aber ein MRT ist sicherlich ganz am Anfang der Untersuchungskette.
Würde denn ein Wirbelsäulenspezialist gegebenenfalls sagen, lassen Sie das mal angucken von einem Viszeralmediziner?
Also unsere Aufgabe ist es, glaube ich, hier Bewusstsein zu schaffen, dass viele dieser zystischen Veränderungen sogenannte Präkanzerosen darstellen können. Wir haben ja im Gegensatz zum Darmkrebs, wo wir eine gute Vorsorge haben, bei der Bauchspeicheldrüse keine gute Vorsorge. Das heißt, Vorstufen oder frühe Formen von Krebs oder zystische Neoplasien, die ein Potenzial haben, auch langfristig zur Krebsentstehung, werden häufig nicht adäquat wahrgenommen. Unsere Aufgabe besteht eigentlich darin, Sensibilität zu schaffen für diese zystischen Veränderungen und dann eben auch diese adäquat zu diagnostizieren.
Bleiben wir einmal bei den neuroendokrinen Tumoren der Bauchspeicheldrüse. Was genau sind das und welche Beschwerden lösen sie aus?
Die neuroendokrinen Tumoren sind häufig sehr kleine Tumore. Die können von den hormonproduzierenden Zellen, die sich in der Bauchspeicheldrüse redundant finden, ausgehen. Und im Prinzip kann jede dieser hormonproduzierenden Zellen auch einen Tumor entwickeln. Diese Tumore können hormoninaktiv sein, dann haben sie gar keine Symptome. Oder aber sie können hormonaktiv sein und in großer Menge Hormone setzen, die normalerweise nur in einer geringen Dosis freigesetzt werden. Wenn das der Fall ist, zum Beispiel bei Insulin, entsteht häufig eine Unterzuckerung. Patienten sind manchmal sogar kolaptisch und man findet keine richtige Ursache dafür. Bei gastrinproduzierenden Tumoren, hatte ich schon gesagt, kann sich zum Teil ein Magengeschwür bilden oder es entwickeln sich Flaschsymptomatik oder Durchfälle. Das sind häufig sehr eindrucksvolle, aber doch sehr seltene Symptome.
Wenn es aktive und passive Formen gibt, wie gefährlich sind die? Kann man das einschätzen?
Häufig sind diese Tumore eigentlich gutartig, sie metastasieren selten und haben in der Regel auch kein invasives Wachstum. Trotz ihrer sehr kleinen Größe und dieser, sagen wir mal, häufigen Gutartigkeit sind die Symptome für die Patienten aber extrem belastend. Insbesondere wenn große Mengen von diesen Hormonen freigesetzt werden, können im Körper zum Teil schwerwiegende Folgen auftreten. Das ist die belastende Situation für die Patienten und häufig dauert es doch sehr lange, bis man derartigen Tumoren dann auch auf die Spur kommt und sie aufgrund ihrer doch geringen Größe einmal diagnostiziert.
Was bedeutet das denn in der Folge? Also müssen neuroendokrine Tumore der Bauchspeicheldrüse behandelt werden oder würde es zum Beispiel auch manchmal ausreichen, ihre Aktivität zu beobachten?
Also die hormonaktiven Tumore, die sich mit Symptomatik äußern, müssen alle behandelt werden. Die hormoninaktiven Tumore, ich hatte ja gesagt, ein Großteil der Tumore haben auch gar keine Symptome, die müssen nur behandelt werden, wenn der Tumor eine Größe von über 2 Zentimeter aufweist oder wenn er eine sehr starke Proliferationstendenz hat. Das heißt, man kann eine Probe entnehmen aus dem Tumor. Wenn dort sehr viele teilungsfähige Zellen sind, dann sollten diese Tumore entfernt werden. Wenn der Tumor aber nur ganz geringe Teilungsaktivität hat, dann kann man diese Tumore unter 2 Zentimeter in der Tat beobachten.
Wenn eine Behandlung erforderlich ist, wie wird diese denn dann vorgenommen?
Idealerweise werden diese Tumore aufgrund ihrer Gutartigkeit enucleiert, das heißt ausgeschält aus der Bauchspeicheldrüse ohne eine größere Resektion der Bauchspeicheldrüse. Das hat den Vorteil, dass die aktive Funktion der Bauchspeicheldrüse, die ja wichtig ist für die Verdauungsfunktion und für unseren Zuckerstoffwechsel, nicht über das Maß eingeschränkt wird. Also die Enukleation, die Ausschälung, idealerweise auch minimalinvasiver Technik, das ist die ideale Operation für diese Tumoren.
Kommen wir mal zu der zweiten Gruppe, über die wir schon gesprochen haben. Was sind zystische Neoplasien und welche Beschwerden verursachen diese?
Zystische Neoplasien sind in der Regel asymptomatisch. Das heißt, fast alle dieser Veränderungen sind Zufallsbefunde. Es kann sich dabei um sehr kleine Zysten handeln, 1 Zentimeter oder 2 Zentimeter Größe, und zum Teil aber auch um sehr, sehr große Zysten oder um Zysten, die vom Hauptgang ausgehen. Obwohl sie in der Regel asymptomatisch sind, gibt es bestimmte dieser zystischen Tumore, die uns Sorgen machen, die sogenannte worrisome features haben, also besorgniserregende Faktoren. Und diese sollten dann eben fachmännisch beurteilt werden und gegebenenfalls auch zur Operation führen. Aber nicht jede zystische Neoplasie muss operiert werden.
Das ist meine nächste Frage. Wann und wie werden denn diese zystischen Neoplasien behandelt?
Also zystische Neoplasien gibt es einen Blumenstrauß von unterschiedlichen Formen. Die relevantesten sind diejenigen, die eine schleimartige Substanz produzieren, weil die haben allesamt per se ein Malignitätsrisiko. Natürlich muss man dann in der Abwägung der Operation immer bestimmte Risikofaktoren zugrunde legen. Wie alt ist der Patient? Wie groß ist die Zyste? Hat das noch eine Relevanz, ob diese Zyste im längeren Zeitraum vielleicht bösartig wird? Diese Faktoren müssen berücksichtigt werden. Und auch dort würde man zunächst versuchen, organsparend zu operieren, wenn es irgendwie geht. Das heißt also, in minimalinvasiver Technik sich nur auf die Zyste zu konzentrieren und möglichst wenig gesundes Bauchspeicheldrüsengewebe entfernen.
Wo würden Sie denn diese erforderlichen Eingriffe einordnen? Also sind das eher kleine Eingriffe oder große, doch eher belastende Operationen?
Also wenn es gelingt, die zystischen Neoplasien organschonend zu entfernen, sind das zwar technisch anspruchsvolle Eingriffe, aber für den Patienten wenig belastend, weil natürlich ein Großteil der Bauchspeicheldrüse erhalten bleibt. Die technischen Voraussetzungen trotzdem bleiben wie bei jedem Bauchspeicheldrüseneingriff eine hohe Fallzahl, die in dem Zentrum gemacht werden sollte, eine hohe Expertise, weil gerade der Aspekt des Organerhaltes eigentlich wichtig ist in dieser Konstellation und nicht jetzt die standardmäßige Krebsoperation bei diesen Patienten durchgeführt werden soll.
Wie schnell kommen denn die Patientinnen und Patienten nach solchen Eingriffen wieder auf die Beine?
Wir führen ja sehr viele unserer Operationen in minimalinvasiver Technik durch, idealerweise auch mit robotergestützten Operationsverfahren. Das ist nachgewiesenermaßen ein Verfahren, was die Mobilisation des Patienten wesentlich schneller gewährleistet nach der Operation. Und insofern sollte idealerweise bei diesen kleinen Tumoren dieses Operationsverfahren zum Einsatz kommen. In der Regel bleiben unsere Patienten für diesen Läsionen etwa rund einer Woche.
Ich würde gerne nochmal auf unser Eingangsthema zurückkommen, nämlich, dass es gar nicht so einfach ist, diese Veränderungen in der Bauchspeicheldrüse festzustellen. Wenn jemand nun solche unklaren Beschwerden oder Symptome hat, die Sie gerade genannt haben, wo geht man hin? Also an welchen Arzt oder in welche Klinik sollte man sich wenden, wenn man einfach nicht weiterkommt?
In idealer Weise wendet man sich an eine Klinik, in der zystische Neoplasien in großer Zahl behandelt werden und vielleicht idealerweise auch interdisziplinär, das heißt gemeinsam von der Gastroenterologie und der Chirurgie. Beispielsweise haben wir in unserer Klinik ein Zystenboard, das ähnlich wie ein Tumorboard sich nur mit zystischen Neoplasien beschäftigt, wo interprofessionell Gastroenterologen und Chirurgen gemeinsam diese Läsion einschätzen, gemeinsam mit Radiologen und dann eben einen Therapieplan für Patienten erstellen. Ich denke schon, man sollte eine hohe Expertise haben. Diese Tumoren werden uns häufig herangetragen zur Zweitmeinung. Das ist sicherlich auch ein wichtiger Punkt, weil andererseits im Gegensatz zur Operation häufig eben auch eine Übertherapie stattfindet. Viele der Tumoren können auch einfach beobachtet werden, müssen nur regelmäßig in die Diagnostik gehen. Nicht jeder dieser Läsionen muss obligat operiert werden.
Vielen Dank, Herr Professor Keck, für Ihre Erklärungen.
Sehr gerne. Vielen Dank für das Interview.
Das war der Primo Medico Fachärzte-Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.